ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute unser Thema der Vielbegabte zum Tod von Alexander Kluge. Filmemacher, Philosoph, Schriftsteller, kaum ein Intellektueller hat die Bundesrepublik seit 1945 mehr geprägt als Alexander Kluge. Er hat ihr als ein Vielbegabter immer wieder neue Impulse gegeben, war in viele Richtungen Denkanstoßer, sei es für das deutsche Fernsehen, für die Literatur, für die Gesellschaft der 60er, 70er Jahre und danach. Er hat dafür zig Preise erhalten, den Grimme, den Büchner, den Heine-Preis, den Goldenen Löwen von Venedig und für den Literaturnobelpreis war er vermutlich nur zu vielseitig. Wir wollen an Alexander Kluge erinnern in diesem Forum hier bei SWR Kultur, der schriftstellerisch und filmisch bis zuletzt äußerst produktiv war und der nun im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Und wir, das sind die Literaturkritikerin Iris Radisch, der Filmemacher und Regisseur, Hörspielautor Andreas Ammer und der Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Mein Name ist Gregor Papsch. Ja, Rüdiger Suchsland, man weiß bei diesem langen und so produktiven Leben gar nicht, wo man anfangen soll. Vielleicht doch am ehesten beim Film, bei Ihnen als Filmkritiker. Was wäre der deutsche Film, das deutsche Fernsehen ohne diesen Mann?
Weiß man nicht, ob es das überhaupt gäbe. Er war erstmal ein Ideengeber zur gleichen Zeit, als er noch als Assistent für Fritz Lang gearbeitet hat, aber noch nicht so genau wusste. Er war in Frankfurt, hat bei Adorno studiert, hatte schon ein Jurastudium abgeschlossen. Er wusste nicht genau, was er machen wollte. Und dann kam 1962 Oberhausen. Da hat er mit Gleichgesinnten, Edgar Reitz, Peter Schamoni, andere, vor allem Männer, das Oberhausener Manifest geschrieben. Und das war der Impulsgeber für das, was wir heute als neuen deutschen Film kennen. Und da ist er natürlich auch der Vorreiter gewesen, weil er erstmal die größten Erfolge noch in den 60er Jahren mit Filmen wie Abschied von gestern eingefahren hat. Und dann hat er natürlich auch die Filmförderung, wie wir sie heute kennen, vor allem mit Vorteilen, auch mit einigen Nachteilen, hat er gesetzlich, da hat ihm das Jurastudium geholfen, gesetzlich gefasst. Und insofern ist er auch filmpolitisch, medienpolitisch sehr wichtig.
Gibt es einen Film oder ein filmisches Format, das Sie zuallererst mit dem Namen Alexander Kluge verbinden?
Ja, schon seine Fernsehformate. Er ist ja auch, ist die Frage, ob es ohne ihn Privatfernsehen geben würde, jedenfalls nicht so, wie wir es kennen. Er hat da auch mitgeschrieben bei der Gesetzgebung. Aber natürlich dieses DCTP, diese verschiedenen Formate, die er da gemacht hat, übrigens auch Spiegel TV hat er eigentlich gegründet und mit Stefan Aust zusammen seinerzeit gemacht. Aber man muss natürlich auch an einige Filme denken, diese essayistischen Teamfilme zum Beispiel wie Deutschland im Herbst.
Wir reden nachher über diese neuen Formate, vor allem damals bei den damals neuen privaten Sendern wie Sat.1 und RTL. Andreas Ammer, Sie kannten Alexander Kluge seit vielen Jahren, waren bei ihm Assistent, wenn ich das richtig weiß. Wann war das und wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Ja, Assistent, das hat Herr Kluge eigentlich nicht so gebraucht. Er brauchte manchmal Menschen, die irgendwie diese vielen Sendeplätze, die er am Anfang hatte, irgendwie befüllt haben. Und ich kam da wie die Jungfrau zum Kind über einen Kollegen an der Uni, der mich fragte, ach, der kennt ja den Kluge, der hat gerade einen Sendeplatz, das ist ihm nicht genug Geld. Hat er mich gefragt und ich schaffe das nicht alleine, machen wir das zusammen. Daraufhin haben wir 2 Jahre für Alexander Kluge Sendungen gemacht und er hat uns machen lassen. Ist in dem heutigen Fernsehgewerbe völlig unfassbar. Wir konnten machen, was wir wollten. Wir konnten senden, was wir wollten. Hauptsache, wir haben ab und zu rechtzeitig den Film abgegeben und Alexander Kluge, und das gehört ja zu seinem Wesen dazu, hatte sich ja die absolute künstlerische Freiheit erstritten als Rechtsanwalt. Das war ein Gesetz quasi verankert. Er hätte auch Schwarzfilm abgeben können und wäre immer noch bezahlt worden. Das hat er uns ab und zu auch gesagt. Das ist wurscht, was wir machen.
Ich habe es ja schon gesagt, er hat großen Einfluss genommen auf die Bundesrepublik nach 1945. Lässt sich eigentlich in einem Satz sagen, welchen Stempel er diesem Deutschland aufgedrückt hat? Welche Stimme da jetzt wegfällt?
Es fällt weg, ein Förderer von allem, was irgendwie versucht, sehr ernsthaft seinen eigenen Weg zu gehen. Das hätte es ohne ihn vielleicht so nicht gegeben.
Iris Radisch, feinsinniger Erzähler, genauer Beobachter, Schriftsteller, Essayist, Mitglied der legendären Gruppe 47. Er hat dort Einfluss auf den Literaturbetrieb der Nachkriegszeit genommen. Was ist sein Hauptverdienst für die deutsche Literatur?
Ich glaube, er selber hat sich ja eher als Antiliterat gesehen. Also wenn man ihn vergleichen wollte, war er eigentlich immer jemand, der gesagt hat, nein, ich bin kein richtiger Erzähler, ich bin ganz nah am Rohstoff. Ich erzähle natürlich Geschichten, aber keine Ich-Geschichten. Er war ja eigentlich so eine Art Lumpensammler, ja, also so ein Anekdotensammler. Sein ganzes literarisches Werk besteht ja aus Fundstücken, wo man nie genau wusste, und er hat das ja auch nicht immer aufgedeckt, wo hat er die eigentlich her? Hat er sich die ausgedacht? Wo hat er die in seiner unendlichen Bibliothek, in seinem unglaublichen Fundus, wo hat er die aufgetrieben? Und das war eigentlich, ja, es war eigentlich so eine Art riesiges Passagenwerk, also in Anlehnung an Walter Benjamin, der ja auch versucht hat, sein Zeitalter in Fundstücken zu beleuchten, das eigentlich nochmal zu versuchen für sein tragisches Jahrhundert, was ihn ja auch so tief gezeichnet hat. Das ist eigentlich sein großes literarisches Projekt gewesen.
Trotz der ganzen Schnipselarbeit, die Sie jetzt ja schon angedeutet haben, wollen Sie vielleicht ein oder zwei Bücher nennen, die diesen Buchautor besonders ausmachen? Er hat sich ja in erster Linie als Buchautor verstanden, hat er, glaube ich, immer gesagt.
Ja,
gar nicht als Filmemacher.
Ja, das ist so interessant. Aber natürlich ist natürlich diese fragmentarische Technik und diese Technik, Zeitalter in einzelnen Anekdoten miteinander sich überlagern zu lassen, das ist natürlich eine Technik, die er sowohl filmisch als auch literarisch praktiziert hat. Also was ich sofort, als heute Mittag dann diese traurige Nachricht kam, wo ich sofort hingegriffen habe, ist die Chronik der Gefühle in zwei Bänden, 2000 ja. Seiten, kann man, glaube ich, ohne einen Fehler zu begehen, als sein Hauptwerk bezeichnen, weil da ja eigentlich ganz viel drin ist. Neue Sachen, ganz alte Basisgeschichten und alles eigentlich immer, das ist ja auch das wichtige Stichwort, voller Eigensinn, ja? Mhm. Voller Eigensinn mit diesen unglaublichen Überschriften, Heidegger auf der Krim, Verfallserscheinung der Macht, der Eigentümer und seine Zeit und dann natürlich die Lebensläufe oder so ein irrer Titel wäre der lange Marsch des Urvertrauens. Also er ist ja eigentlich auch schon auch schon für die Filme ist ja also eigentlich schon ein Held der unglaublichen Titel, was ich immer, ich weiß nicht wie oft schon zitiert habe, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod.
Ja, aber ganz kurz, Chronik der Gefühle. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es auch ein ganz tolles Hörspiel, oder?
Ja, ich habe mit ihm mal einen Nachmittag mich mit ihm getroffen und der hat ja so schön auch diese Metaphern die ganze Zeit geliefert, dass irgendwie da ein nachmittägliches Gespräch kann man lässig ein Hörspiel draus machen. Und mit den Gefühlen, das war ja sozusagen eine der zentralen Sachen. Er spricht ja oft von Antirealismus der Gefühle. Also das Gefühl sagt immer, das, was wahr ist, ist nicht das, wie es sein soll. Das hat jeder von uns in sich und das hat er quasi zur Ideologie gemacht. Deshalb heißt dieses Hauptwerk auch eben Chronik der Gefühle, weil die Gefühle sind das, die immer irgendwie zur Wirklichkeit sagen, hey, du hast nicht unbedingt recht. Du bist zwar wahr, aber du hast nicht unbedingt recht. Und dann konnte er natürlich, sein großes Genie war, er konnte Theorie sofort auf eine kleine, kleistsche Anekdote runterbrechen. Also, ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo er sagt, hier oben in New York, da sitzt der Aktienmakler, hat gerade irgendwie halb Südafrika verkauft, er fährt mit dem Fahrstuhl runter, sieht unten auf der Straße irgendwie eine Frau, die sein Mittagessen verkauft aus Bangladesch. Und diese Zugfahrt und diese Begegnung, oben hat er das halbe Land verkauft, unten sieht er den Menschen. Dazwischen findet irgendwann das Gefühl statt und unten beim Gefühl, wenn er dieser Frau in die Augen schaut, da ist das eigentliche Leben und nicht oben im 40. Stock, wo das halbe Land verkauft hat.
Herr Suslan, mir ist ein schönes Zitat begegnet. Alles, was einen von der eigentlichen Arbeit ablenkt, muss außen vor bleiben. Der eigene Anspruch, die Erwartungshaltung, vor allem die Eitelkeit. Haben Sie ihn so kennengelernt? Sie kennen ihn ja auch persönlich.
Ja, ich habe ihn...
Er muss ein herzensguter Mensch gewesen sein.
Ja, er ist ein sympathischer, vor allem auch offener, neugieriger Mensch gewesen. Ich habe ihn auch als einen, auch im hohen Alter, vollkommen gegenwärtigen Menschen erlebt. Also er war überhaupt nicht irgendwie in der Vergangenheit gefangen, sondern er hat eigentlich noch mehr als an morgen, den nächsten Tag, hat er an heute gedacht. Was ist heute nötig? Ich fand es auch hochinteressant und es hat mich bewegt, diesen Nachruf von ihm vor knapp 2 Wochen in der FAZ zu Jürgen Habermas zu lesen, mit dem er ja befreundet war und wo er gar nicht irgendwelche Anekdoten, irgendetwas erzählt, eben über Habermas aus der Vergangenheit. Er sagt schon, das war mein Freund. Aber dann sagt er, was machen wir jetzt damit? Also er denkt an morgen. Und dieser Sinn, einer seiner Hausgötter, literarisch, Frau Radisch wird's mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, war ja Robert Musil. Und diese Idee des musilschen Möglichkeitssinns, das war für ihn, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man immer die Möglichkeiten, die Potenziale in allem, was real ist, herausfindet. Und das verbindet auch, glaube ich, diese Genres und die verschiedenen Medien, ob das jetzt Fernsehen, Film oder Literatur ist oder Theorie, das war dann egal. Es geht um die Möglichkeiten.
Ich glaube auch, es ist eben eher eine riesige Recherche. Er war, und das ist auch das Stichwort Neugier, er war auf der Suche. Obwohl er eigentlich, wie Sie ja schon sagten, aus der Frankfurter Schule kommt, ist es eher der nicht systematische Teil der Frankfurter Schule. Also ich glaube,
Benjamin
es ist eben...
Krakauer. Die beiden
ja, eher das. Es ist eben wahrscheinlich doch nicht ganz so, dass er... von der Theorie ausgegangen ist und die dann literarisiert hat, das hat ja auch Walter Benjamin so nicht gemacht, sondern es ist eine Suchbewegung eben im Stoff, in all diesen Fundstücken, ohne dass er selbst immer schon, er war auch neugierig, er mischte das, er war eigentlich, surfte er so ein bisschen durch die Zeitalter, durch die Stoffe und war selber neugierig, was bei diesem Zusammenprall dieser Schnipsel dann hinten rauskommt. Er wusste das vorher oft selber nicht.
Nein, er hat ja auch experimentiert mit diesen, was Sie Schnipsel nennen und mit den Anekdoten. Ich glaube, das verbindet ihn vielleicht das Anekdotische auch ein bisschen mit Adorno, der ja schon auch immer ein kleines Bild für den großen Gedanken suchte. Aber er hat ja in eines seiner letzten Bücher, und er hat wirklich, ich habe es nachgeschaut, in den letzten 2 Jahren 9 Bücher veröffentlicht. Eines davon handelt von KI, künstlicher Intelligenz. Er hat sich diese ganz neue Technik angeeignet, hat gepromptet, hat, wenn man mit ihm drüber gesprochen hat, also einmal habe ich es erlebt, er hat gesagt, ich schicke Ihnen dazu was und mir dann 3 Kurzfilme am nächsten Tag geschickt. Das waren nur ein paar Minuten lange Filme, aber ganz klar von der KI gemacht, die waren aber toll und die hatten was sehr Eigenes, Klugehaftes und alleine wie er diese Technik beherrscht hat, wie er auch darüber dann theoretisch nachgedacht hat und es versucht hat auf den Punkt zu bringen, der Konjunktiv der Bilder heißt dieses Buch und darum genau dieser wieder Konjunktiv der Möglichkeitssinn ging es.
Herr Amm, haben Sie eine Idee? Alexander Kluge war ja offenkundig, wir haben das jetzt ja schon gehört, ein sehr wissbegieriger Mensch mit einem ausgeprägten Sammeltrieb, eine Art Diderot des 20. Jahrhunderts, der in seinem Leben wohl sehr wenig geschlafen haben dürfte. Man muss ja fast fragen, was hat ihn eigentlich nicht interessiert? Woher kommt diese immense Neugier aufs Leben bei ihm? Der Drang, sich mit ihm permanent künstlerisch auseinanderzusetzen. Haben Sie da eine Ahnung bekommen?
Ich glaube, er fand einfach mal ganz viel Sachen toll. Also toll in dem Sinne, dass man einfach nur hinschauen muss und dass das vielleicht auch dann schon gut so ist, wenn man das Hingeschaute irgendwie dargestellt hat. So war ja nicht nur Mitglied bei der Gruppe 47, sondern hat auch gleich einen Dokumentarfilm gemacht, der heißt die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos. Da hat er eigentlich nur mitgefilmt. Und als er den großen Film, also ein kleiner Kurzfilm, Schwarz-Weiß, über seinen Vater gemacht hat, etwas, was ihn sehr bewegt hat, seine Familiengeschichte, dann heißt es bloß ein Arzt aus Halberstadt und es besteht nur darin, dass sein Vater am Flughafen ankommt. Weiß gar nicht, ob er etwas sagt. Nur das. Das war sozusagen das Porträt seines Vaters. Das hatte für ihn auch absolute Gültigkeit, diese zufällige Szene, Teil seines Werkes, ist er immer wieder darauf zurückgekommen, wie er überhaupt sein Herkommen für ihn ganz wichtig war. Der Bombenangriff auf Halberstadt, geschiedene Ehe seiner Eltern, wo er immer dachte, er müsste das Ganze retten. Und so dachte er später auch, er müsste die Welt retten. Also zumindest das, sein Leben dem widmen, dass es nie wieder so etwas wie deutschen Faschismus gibt. Das war ja irgendwie sein ureigenstes Lektion, die er gelernt hatte. dem er seinem Leben verschreiben wollte, egal auf welcher Ebene, juristisch, Fernsehen, Literatur oder Film, so etwas dürfte nie wieder passieren.
Bis zuletzt.
Er war sich nicht ganz sicher, ob er da Glück haben wird.
Bis zuletzt der Sorge um den Dritten Weltkrieg, die er so formuliert hat. Aber wenn wir kurz über seinen Vater schon geredet haben, 1932 ist er in Halberstadt geboren. Seine Herkunft, sein Kriegserleben haben ihn lebenslang nicht losgelassen. Das kam eben schon zur Sprache. Und seine ersten Bücher, Frau Radisch, erzählen ja auch von deutschen Lebensläufen im Krieg, von der Schlacht um Stalingrad, vom Bombenangriff auf sein Elternhaus in Halberstadt, bei dem er fast ums Leben gekommen wäre, von Lebensbrüchen und Umbrüchen. Wie hat seine Kindheit ihn geprägt?
Naja, er ist zutiefst, wie es gerade ja auch schon gesagt wurde, zutiefst die Kriegsgeneration, und ich sehe seine traurigen Augen, sehe ich immer vor mir. Das ist natürlich das verprügelte, das traurige Kind, was vor der Ruine seines Elternhauses steht und zwei Jahre vorher vor der Ruine der Ehe seiner Eltern. Sie haben es gerade schon angesprochen, und all das wieder gut machen, das ist natürlich Quatsch. Aber das ist, er hatte so die Vorstellung, dass es so ein, er nannte das, glaube ich, mal Futur Antérieur, also eine Zukunft in der Vergangenheit. Ja, also so ein Widersinn, als könne man, indem man diese Konstellationen baut, die vielleicht zukünftig gut ausgehen, ja, als könne man damit auch etwas aus der Vergangenheit nicht korrigieren, das ist ja Quatsch, aber irgendwie retten, also als gäbe es eine Möglichkeit, da, wo die Geschichte so falsch abgebogen ist, richtig abzubiegen. Also er hatte da, ich habe mal vor langer Zeit ein Interview mit ihm gemacht für die Zeit und fragte ihn dann, naja, aber eigentlich ist das doch das Prinzip Hoffnung, dem Sie da hinterher schreiben oder von dem Sie angetrieben werden? Und dann korrigierte er mich sofort und sagte, nein, das ist das Prinzip Ausweg. Also, ja, also er durchwühlt quasi die Zeitgeschichte nach dem möglicherweise besseren Abzweig, den sie hätte nehmen können. Oder er sucht Bedingungen, die es möglich gemacht haben könnten, etwas eigentlich schon Schreckliches doch noch gut ausgehen zu lassen. Also diese Versöhnungsbereitschaft, die so unendlich groß war, und das ist auch das, was ich so anrührend immer finde an seinen Arbeiten, die ja bei aller allem Glamourösen, was sie ja auch hatten, und das war ja auch ein bisschen einschüchternd, dieses ganze juristische, militärische, historische Wissen, was da dann möglichst noch mit in Gesprächen mit Heiner Müller, man kam ja auch überhaupt nicht mehr mit, wenn da so zwei Herren über den Zeitläuften und über den Jahrtausenden schwebten. Aber das war immer bei ihm, also anders als bei Heiner Müller, der das ja sehr kalt betrieben hat, war das bei Alexander Kluge, fand ich, mit großem kindlichen, mit kindlicher Trauer und mit sehr viel Seele und mit sehr viel Hoffnung eigentlich. Oder wie er sagt, Hoffnung auf Ausweg verbunden.
Aber gleichzeitig war er ein großer Antipathetiker. Also immer wenn er zum Beispiel von dem Bombenanschlag auf Halberstadt, der er knapp überlebt hat, erzählt hat, oder wie er sich damals gefühlt hat, hat er immer erzählt, dass was ich als erstes gedacht habe, war, ich kann das aber meinen Mitschülern morgen gar nicht erzählen, weil die Schule ist ja, findet nicht statt. Also es ist nicht dieses große Ereignis eines Bombeneinschlags, sondern dieses kleine eigene Gefühl, was man daraus macht. Und in dem aber der Keim der Zukunft.
Ich habe das so ein bisschen schon vorhin rausgehört, da ist immer so ein bisschen das kindliche Staunen ist immer noch erhalten geblieben.
Ein absolutes kindliches Staunen. Ja? Also auch wenn man ihm mal was gezeigt hat, was er noch nicht kannte. Ich habe ihm mal einen Film gezeigt, den kannte er nicht, so einen frühen Film aus den, was weiß ich, 10er Jahren. Da saß er davor und wieder, er sagte nur, toll ist das. Im Grunde steckt da schon die ganze Filmgeschichte drin.
Herr Susland, der Filmemacher und Schriftsteller ist ja eigentlich Jurist, Historiker, auch Kirchenmusiker. Sie haben das vorhin schon gesagt, diese drei Fächer hat er studiert. Danach war er auch einige Jahre Rechtsanwalt. Und dann gibt es ein entscheidendes Jahr, 1962. Das ist die Einladung zur Gruppe 47. Und im selben Jahr hat er mal eben den deutschen Film revolutioniert. Stichwort Oberhausener Manifest. Eine Art, ja, wie soll man sagen, Unabhängigkeitserklärung junger Filmemacher.
Gründungsakten, Abschied von den Eltern.
Ja. Das müssen wir uns kurz erklären. Was passierte da mit ihm? In welcher Situation? 1962? Naja, vielleicht nicht nur auf den Film bezogen, sondern oder Frau Radisch kann vielleicht auch gleich was sagen zur literarischen.
Ja, und zur theoretischen. Er hat es vielleicht doch von Adorno gelernt. Ich glaube, man sollte Kluge nicht unterschätzen. Ich stimme schon diesem kindlichen Staunen und dieser Naivität zu, aber es ist schon auch eine sich selber bewusste Naivität, scheint mir. Er ist jemand, der auch ein guter Taktiker war, ein guter Politiker. Und er hat schon gewusst, Kluge war viel zu klug und viel zu interessiert an dem alten Kino, um das einfach so zu töten. Ja, also Papas Kino ist tot, war ja das Schlagwort damals. Und mit Regisseuren, wie teilweise den zurückgekehrten Emigranten, Siodmak, Fritz Lang, dann auch Leute, die wie Keutner sich relativ anständig verhalten hatten im Dritten Reich und dann andere Filme machten, mit denen wollte er ja nicht abrechnen, wie seine Generationsgenossen. Das hat er auch nie getan. Aber er hat schon gewusst, man muss hier jetzt einen Bruch vollziehen. Und das ist dieses Gründungsdokument, das Oberhausener Manifest, sehr gut formuliert, sehr klar, sehr kurz. Und das war ein Aufbruch. Auf den folgte erstmal gar nichts. Dann wurden ein paar Kurzfilme gemacht und eigentlich hat es 5-6 Jahre gedauert. Das waren dann tatsächlich die ersten Filme von Kluge nicht zuletzt und auch die ersten Sachen von Fassbinder. Die anderen kamen alle ein bisschen später, Schlöndorff dann noch. Und daraus entstand dann die erfolgreichste Zeit des westdeutschen Nachkriegskinos. Die dauerte ungefähr diese 70er Jahre bis so Anfang der 80er. Da hat aber Kluge gar nicht mehr mitgemacht. Der hat eigentlich in den Ende der 60er den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen für den einen Film, Silbernen Löwen für den anderen. Und dann hat er schon wieder ganz andere Sachen gemacht. Ich glaube, er hat nie auch nur eines gemacht. Wir wollen ja die Theorie nicht vergessen. Also diese großen Bücher, Öffentlichkeit und Erfahrung zum Beispiel, Geschichte und Eigensinn, die er mit Oskar zusammen gemacht hat. Und dann gibt es natürlich auch diese Utopie-Film, heißt der Band. Das ist ein Sammelband, den er herausgegeben hat. Das ist eine Bestandsaufnahme des Kinos und seiner Möglichkeiten. Von Anfang an unter Rückgriff auf die Stummfilmzeit. Für ihn die Referenzpunkte noch mehr als deutsche Filmemacher waren, glaube ich, die sowjetischen, Eisenstein und Werthoff. Später gab es mal den Plan, das Kapital zu verfilmen, also Marx'schen Text, Theorietext zu verfilmen. Aber er hat das auf eine gewisse Weise, auf eine sehr klugehafte Weise gemacht, nämlich mit einer Montage mit vielen kleinen Bestandteilen, quasi wie so ein Mosaik. Und daraus ist dann etwas Großes, ein Wimmelbild, kann man sagen, filmisches Wimmelbild entstanden. Das sind so diese Inspirationen.
Darf ich kurz nachfragen? Klar. Kurz nachfragen, Herr Sufsland, Stichwort Oberhausener Manifest. Vielleicht für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer muss man vielleicht doch nochmal erklären. Das war der Auftakt zum neuen deutschen Film. Aber wie sah der Film denn vorher aus?
Naja, der Film vorher, das waren Filme, die waren auch nicht alle schlecht. Es waren nicht nur diese Heimatfilme, auf die man das dann gerne reduziert. Aber es gab nicht in unserem Sinn wirklich das Autorenkino. Und das war ja damals eine Zeit, Anfang der 60er Jahre, wo sowohl in Italien und dann insbesondere in Frankreich mit der Nouvelle Vague das Kino gewissermaßen sich ein zweites Mal neu erfand. Als ein Kino, was wirklich Kunst sein wollte, was auch die Gesellschaft verändern wollte, also was klar politisch auf der progressiven Seite stand, verbunden mit dieser ganzen Aufbruchsbewegung, die wir im symbolischen Jahr 1968 festmachen. Und eine weltweite Bewegung. New Hollywood gab es ja auch dann später. Und Kluge hat eigentlich das vorgedacht und hat es auch vorgemacht mit seinen ersten Filmen. Er hat gezeigt, wie essayistische Filme sein könnten, die dokumentarische Elemente, ähnlich wie seine Bücher, dokumentarische Elemente und Fiktionales verbinden, die erzählen, aber auf eine andere Art und Weise. Und dabei hat er angeknüpft an Versuche, die es in den 20er Jahren gab. Das war nicht alles so, dass er es erfunden hat. Er hat es aber wieder aufgegriffen und aktualisiert und hat sich am ehesten vielleicht von den Zeitgenossen da auch an dem Franzosen Jean-Luc Godard und dessen Montagefilmen orientiert. Montage ist, glaube ich, das Allerwichtigste, auch für seine Bücher, das Montieren vieler Bestandteile, es wurde eben schon gesagt, auch Gefundenes zu verbinden. Und das gibt es beim Film natürlich auch, also Found Footage, gefundene Bilder. Er hat schon vieles selbst gedreht, aber er hat auch drehen lassen, klar.
Herr Ammer, Sie wollten eben was sagen.
Ja, das zweite große Ereignis, was er mitgeprägt hat, war dann 87, die Gründung des Privatfernsehens. Und in diesem Moment, und da war Alexander Kluge, er wusste immer vom ersten Moment an, das wird wichtig sein. So wird er es mit KI wusste, wie er es mit irgendwie im Internet wusste. Internet, ja. 87, Privatfernsehen wird gegründet. Alexander Kluge hebt die Hand und sagt, es darf kein Privatfernsehen ohne Kultur geben. Was sagt er? Kultur bin nicht ich, sondern ich habe hinter mir die ganzen Filmemacher, Schlöndorff, Wenders, wie sie alle heißen, Reitz. Wir machen zusammen Fernsehen. All diesen Menschen ist dieses Wir machen Fernsehen schnell zu anstrengend geworden. Sie haben nämlich gar nicht bis zur Gründung festgehalten. Aber Alexander Kluge hatte eine juristische Konstruktion geschaffen als Rechtsanwalt, dass sowohl Sat 1 als auch RTL und alle Ableger nur senden durften. Deren Sendelizenz war gebunden daran, dass sie ein Kulturprogramm hatten. Und dieses Kulturprogramm hat irgendwann Alexander Kluge im Alleingang gemacht, hat manche Sendeplätze an Spiegel TV abgegeben. Spiegel TV hat wiederum die deutsche Fernsehlandschaft revolutioniert durch seine andere Art, Journalismus, Fernsehjournalismus zu betreiben. Und Alexander Kluge hat dann, viele haben ihm das angekreidet, hat gesagt, er hätte ja die Lizenz zum Sendeplatzvernichtung. Er hat wirklich dann halt 45 Minuten mit Heiner Müller so geredet, dass man wirklich, Frau Radisch hat es gerade gesagt, kaum folgen konnte, so intelligent und anspielungsreich über Senecas Sarg bis hin zu seiner Bekleidung. Er hat es einfach durchgezogen. Und wenn man jetzt zurückdenkt, die Gespräche zwischen Alexander Kluge und seinen Gästen, die existieren heute noch. Die hat damals keiner angeschaut. Alle haben gesagt, was für ein furchtbares Ding. Alle wollten sie loshaben. RTL hat es nicht losbekommen, weil die Sendelizenz war dran gebunden. Diese Sachen haben überlebt. Also Alexander Kluge redet mit Heiner Müller, ist heute noch ein Ereignis. All das, was irgendwie 23 Stunden lang rechts und links gesendet wurde, ist total vergessen, war total irrelevant. Das ist eine aber schöne Geschichte. Damals hat es keiner angeschaut, aber es lebt heute noch.
Aber das ist doch toll, ne? Da kommt ein Mann wie aus einer anderen Zeit und hat doch das heutige Deutschland mit zu dem gemacht, was es ist. Vor allem gilt das eben für das mediale Deutschland. Und wenn man das überlegt, damals waren das die neuen Privatsender, Sat 1, RTL, die hat ja mit Kultur versorgt. Und damit, Frau Radisch, ja auch nochmal ein ganz neues Publikum erreicht. Da hatte er unglaubliche Verdienste, denke ich mal, er hat da über Puccini und über Ameisenvölker und den Ersten Weltkrieg geplaudert mit sanfter Stimme.
Und hat dazu Technomusik gespielt.
Und das auch.
Ja, was ich so in Erinnerung habe, ist vor allen Dingen, dass es eine richtige Zumutung war. Und das meine ich aber positiv, weil es wird einem natürlich im Fernsehen nichts mehr zugemutet inzwischen. Das ist alles so, dass man das immer ganz leicht schlucken kann, dass das schon gut vorgekaut ist. Und das war ja, also fast Störfunk, kann man ja sagen. Ja, also es war eine richtige Ein-Mann. Es war auch so, wie ich gesagt habe, er hat eigentlich von sich gesagt, ja, er ist ein Antiliterat. So kann man im Grunde auch sagen, er war Anti-Fernsehen. Das war, also seine News und Stories, an die ich mich noch ganz gut erinnere, die ja auch wirklich so ein bisschen wie so ein sowjetische Wochenschau immer geschnitten war. Das hatte ja, es war ja auch, also irgendwie auch sehr komisch und auch sehr grotesk. Also auch alles Elemente, die ich auch in seinen Büchern wiedergefunden habe. Auch sehr wichtig finde ich ein ausgesprochen wacher Sinn für das Absurde. Ja. Also das darin lag natürlich auch die Zumutung. Also diese News und Stories, die hatten schon immer so einen Gestus des Lehrstückhaften. Also da war immer so, man dachte, ah, hier wird einem was beigebracht, hier werden einem große, große Jahrtausenderkenntnisse. Aber im Grunde lief das ganz oft auf etwas Absurdes oder Groteskes hinaus, sodass diese lehrstückhafte Botschaft sich auch wieder selbst zerstört hat. Und das ist natürlich dieses Störfunkhafte, was ja ganz, was hochintelligent und absichtlich so gemacht wurde, weil er natürlich letztlich keine Botschaft hatte. Also man kann fast, ich würde fast sagen, die Form ist die Botschaft, ja, also dass es eben auf nichts Grades hinausläuft, dass das Fazit nie gezogen werden kann. Also das sehe also, ich eben.
Was, was, Also ganz wichtig war seine Botschaft, war das, was er gelebt hat. Sie haben es richtig gesagt, Anti-Fernsehen war das auch. Er hatte sich das aber alles organisiert. Er war nicht kein versponnener Künstler im Elfenbeinturm, sondern er hat mit seinem Düsseldorfer Rechtsanwalt, der ihm dabei geholfen hat, er hat sich diese Plattform organisiert. Er hatte sich juristisch organisiert, konnte da senden, was er wollte. Und es war Wichtigste, weil er hätte nie einen Film gemacht, wenn er ihn irgendwann hätte abnehmen lassen müssen. Das war ganz wichtig, dass er darf machen, was er will. Und ob er jetzt da, nicht nur, er hat ja nicht nur mit Heiner Müller geredet, wunderbare Sachen mit Helge Schneider, wo Helge Schneider dann irgendeinen Hut auf hat und tut so, als sei er ein Feuerwehrmann oder so und sonst was. Und er natürlich so redet, wie Helge Schneider redet. Mhm. Es war immer wichtig, es kann alles jederzeit passieren.
Wir reden das Wichtigste. Wir reden über Alexander Kluge hier heute im Forum bei SWR Kultur, den vielbegabten, den Impulsgeber, der heute im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Und ich spreche mit dem Regisseur vom ARD-Druckfrisch-Magazin, Andreas Ammer. Er ist auch Hörspielautor. Ich spreche außerdem mit dem Filmkritiker Rüdiger Suchsland und der Literaturkritikerin Iris Radisch. So, jetzt müssen wir über das Stichwort Theorie reden. Er hat sich mit der Theorie des Films beschäftigt, auch mit Literaturtheorie beschäftigt. Und jetzt muss ich zwei Stationen nennen. 2012 hat er sich zum Beispiel in einer Frankfurter Poetikvorlesung beschäftigt mit dem Thema Theorie der Erzählung. Vor einigen Jahren hat er dann eine Ausstellung gemacht mit dem Titel Pluriversum, die poetische Kraft der Theorie. Das klingt ja doch alles ein bisschen trocken, wurde aber dann immer sehr stark diskutiert. Wer möchte antworten? Ich weiß es gar nicht. Worum ging es dem Theoretiker Alexander Kluge denn eigentlich?
Um die Praxis, würde ich sagen. Ich glaube, dass er eben nicht so, es wurde ja vorhin schon angedeutet, nicht so ein Theoretiker war, auch wenn er theoretisch gedacht hat und auch theoretische Texte lesen konnte. Es ging ihm aber um das, was die Wirkung davon ist. Was kann man damit machen? Es ging um Handwerkszeug. Und tatsächlich sehe ich das Werk gar nicht so voneinander getrennt. Ich glaube, dass das auch für das, was wir eben schon über das Privatfernsehen gesprochen, da würde ich schon gerne nochmal drauf zurückkommen, weil es mir nicht so trocken vorkommt wie den Kollegen. Ich habe das auch damals schon gerne gesehen und ich kenne auch andere, nicht zuletzt viele Filmemacher, die heute auch alle, auch wenn sie Kluge gar nicht persönlich nicht kannten. Mich haben schon mehrere benachrichtigt, dass sie das trifft, diese Nachricht. Der Hinweis auf den Humor, das Absurde ist, glaube ich, sehr wichtig. Der Witz, der ja auch so zwei Seiten hat, dass der Witz eben auch bestimmte Dinge zum Vorschein bringt und gewitzt und auf eine andere Weise auch schlau und lebensklug ist. Ich glaube, um so etwas ging es ihm auch. Und man hat ja durch ihn auch Leute kennengelernt im Fernsehen, durch diese Gesprächspartner. Ich denke jetzt mal an Enzensberger, ich denke an Bohrer. Helge Schneider wurde schon erwähnt. Günter Gauss, dem hat er auch Sendeplätze teilweise mit ihm zusammengearbeitet, die dann dieses Format zur Person wieder aufgenommen haben. Das war aber alles, scheint mir, gar nicht so trocken, sondern es war die Information, die selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm teilweise fehlte. Im Radio ist ein bisschen anders nach wie vor. So eine Sendung, wie wir sie jetzt machen, die wäre ja im Fernsehen schon vor 30 Jahren nicht möglich gewesen, scheint mir. Und er hat, aber in seinem Fernsehen war das natürlich möglich. Ein konzentriertes Gespräch mit Leuten. Und ich glaube, die Botschaft davon ist nicht die, dass Theorie wichtig ist, dass wir jetzt alle Kant oder Adorno lesen müssen, sondern die ist, dass Bildung wichtig ist, dass Wissen wichtig ist. Und zwar, um, wie er es formuliert hat, in die Werkstatt zu gehen. Ihn hat schon interessiert, die Öffentlichkeit, die bundesrepublikanische, aber vielleicht auch die europäische, zu verändern, zu beeinflussen. Manchmal mit dem Rückgriff auf ganz ferngelegene Dinge wie irgendwelche antiken Autoren, Seneca und andere. Und manchmal natürlich auch, indem er Wissenschaftler, zum Beispiel Weltraumwissenschaftler und Quantenphysiker interviewt hat und versucht hat, diese hochkomplizierten Sachen so ein bisschen runterzubrechen und die Poesie in diesem scheinbar ganz abstrakten und theoretischen sichtbar zu machen und erfahrbar zu machen.
Humor, Frau Radisch, ist doch ein gutes Stichwort, oder?
Ja, Humor. Und aber ich würde auch zu der Theoriefrage eben noch sagen, man muss, glaube ich, vielleicht hilft da ein bisschen dieser Begriff erzählendes Denken. Also es wurde ja jetzt auch schon angesprochen, er hat alles in eine Geschichte verpackt. Er hat es eigentlich nie nackt gesagt und aus den Geschichten gab es nie eine nackte Moral zu ziehen. Das ist eben ein erzählendes Denken, was Dinge umkreist, wo es um Zwischentöne geht, wo es vor allen Dingen, glaube ich, auch ganz wichtig, immer um die Analogien geht. Also wie oft findet eine Geschichte in der Zeit wieder neu und anders statt und ist aber trotzdem vergleichbar. Und solche Netzwerke zu knüpfen, die einfach lebendig werden, die so die in einem ganz lebendigen Austausch zueinander stehen, das ist, glaube ich, das, was er uns vor allen Dingen hinterlässt, dieses ganz lebendige, erzählende Denken über unsere Zeit und all das natürlich mit einer aufklärerischen Absicht.
Ja. Zwischentöne sind, glaube ich, sehr wichtig, also die feinen Unterschiede. Und ich glaube, für ihn war auch der Begriff des Unterscheidungsvermögens ein ganz wichtiger, dass man immer wieder versucht, auch die kleinen Differenzen zu sehen und die kleinen Lücken auch zu sehen, in die man dann vielleicht eindringen kann mit irgendetwas, was dann eine Sprengkraft entwickelt und was dann wirklich was verändert. Weil Veränderung, ich glaube schon, dass er insofern auch politisch war, klar, ein progressiver Mensch und jemand, der etwas verändern wollte, der nicht zufrieden war mit dem Gegebenen.
Genau, wie politisch war er denn ganz konkret? Welche Impulse hat er denn in den 60er, 70er Jahren der Bundesrepublik geben wollen? Wie hat er auf das Land geschaut, auf das Deutschland im Herbst, ne? Wie sein großes Filmprojekt ja auch heißt?
Kritisch, klar. Also Deutschland im Herbst ist ja ein unglaublich kluger Film, weil er auch vielstimmig ist und weil er diese Situation noch in der Situation geplant, der Schleierentführung und auch angefangen mit dokumentarischen Aufnahmen, die Kluge selber gedreht hat, zur Beerdigung von Hans-Martin Schleyer, dem entführten und dann ermordeten Arbeitgeberpräsidenten, also die Zeit der RAF für die Jüngeren,
endet,
die sich...
Endet mit dem Begräbnis von Ulrike Meinhof.
Nee, der Stuttgarter Enzlin und Raspe.
Ja, am Stuttgarter Friedhof. Und da passiert auch nichts. Er hält die Kamera drauf, er filmt es und zum Schluss darf John Bass noch irgendwie Sacco und Vanzetti singen. Und damit war irgendwie alles gesagt. Das ist eines der schönsten poetischen, die haben vorhin gesagt, er hat in allem das Poetische entdeckt. Ja. In jeder Quantenphysik war ihm noch ein poetischer Kern enthalten. Und so war auch in dem Begräbnis von der RAF-Terroristen hat er die Poesie entdeckt. Das war, was da uneingelöst irgendwie an menschlichen, ganz wichtiger Begriff für ihn war ja Urvertrauen. Mhm. Also dieses Urvertrauen, das man irgendwie hat in die Welt, obwohl die Welt einem nicht unbedingt dafür Anlass gibt. Also dieses große Rätsel, wieso hat unsere Mutter dieses Urvertrauen uns einimpfen können? Wie können wir das durchs ganze Leben tragen, obwohl das ganze Leben es nicht unbedingt immer gut mit uns meint oder die Erfahrung sogar dagegen spricht? Mhm. Und dieses Urvertrauen hat er irgendwie versucht, auch erzählerisch, künstlerisch herzustellen und auch zu organisieren. Freiheit wird gemacht, muss ich haben, nur dann kann ich das irgendwie auch liefern. Und dieser Freiheitsgedanke war ihm, glaube ich, eminent wichtig.
Gerade dieser Film ist ein Trauerspiel. Das ist kein agitierender Film in irgendeiner Weise, also das zum Politischen, sondern es ist eher ein Film, der wieder vor allem auf dem Gefühl basiert. Und zwar dem Gefühl um die Trauer für die verpassten Möglichkeiten, ein Gefühl für diese Katastrophe, die nicht nur die von Hans-Martin Schleyer war, sondern die ganze Bundesrepublik und alle ihre Teile, inklusive auch der RAF, erschütterte.
Wo er die Freiheit auch weitergegeben hat, wieder, also das berührendste Rainer Werner Fassbinder, Film, wie er sich in der Küche mit seiner Mutter halbnackt Drogen nehmend filmt und das irgendwie als Zustand der Bundesrepublik.
Und über die Todesstrafe reden ihn nicht.
Da diese Freiheit konnte nur ein Alexander Kluge einem Rainer Fassbinder geben. Den konnte Fassbinder nicht mal in seinen eigenen Filmen machen, aber in den Filmen von Kluge konnte Fassbinder diese Freiheit haben, konnte sich völlig so darstellen, wie er war und das als ein Porträt der Republik verkaufen, was es damals auch war.
Jetzt will ich doch noch mal kurz nachfragen, Frau Radischitz, die Stichwörter aufzunehmen, Freiheit, Trauer, Poesie, aber wie hat er denn seine gesellschaftspolitische Rolle in der Bundesrepublik selbst gesehen? Welche Impulse oder welches Bild vom Menschen hat er der Gesellschaft in diesen dramatischen 60er, 70er Jahren vermitteln wollen?
Also ich denke, ihm war eher wichtig zu verunsichern und nicht Bilder zu vermitteln. Also ich erinnere mich noch gut, dass er auch sagte, dieses falsche Omnipotenzgefühl, was hier in dieser Bundesrepublik auch trotz allem wieder da ist, Das kann nicht sein. Wir müssen irgendwie die Intelligenzfähigkeit des deutschen Bürgers, an die müssen wir appellieren, aber minus dieses Omnipotenzgefühls. Das ist falsch gewesen und eben auch da wieder an den Möglichkeitssinn daran zu appellieren, dass man Horizonte öffnet. Ja, das ist eigentlich das, wo die Intelligenz arbeitet, wenn sich Horizonte öffnen und nicht, wenn man im alten Sinne aufklärt, wenn man Werte vermittelt. Daran hat er, glaube ich, nicht mehr geglaubt. Er sagte, das ist die alte Aufklärung, die war emotional nicht genug unterfüttert. Ja, diese neue Öffnung, die war ganz wichtig und wirklich auch fürs Schreiben viel wichtiger als die einzelne Anekdote. Immer der Erzählraum, der durch die Vielzahl der sich widersprechenden Anekdoten eröffnet wird. Also immer dieses mehr das Öffnen als die Botschaft.
Und das gehört auch dazu, dass er das Ganze sehr, sehr äußerst bescheiden gemacht hat. Also diese Bescheidenheit, er hat nun wirklich mit seinen vielen Sendeplätzen bei den Privatsendern reichlichst Geld verdient. Mhm. Ganz unbestritten. Mhm. Ich weiß nicht, was er mit diesem Geld gemacht hat. In seiner Wohnung, wo ich öfters mal war, ist nicht vorhanden. Sein Studio, wo er alles gedreht hat, diese ganzen Filme, das war eine Küche. Die war irgendwie nicht besonders. Und das Fenster war abgehängt mit einer Folie. Und da stand ein Scheinwerfer und eine Kamera. Das war auch nicht unbedingt das neueste Modell. Und geschnitten wurde das in einem geradezu Bahnsteig 16B-mäßigen Studio. Das bei Ari auf dem Zwischenstock zwischen zweiten und dritten Stock war ein dunkler Raum. In diesem dunklen Raum arbeiteten zwei Brüder mit langen Bärten von ihm, die irgendwie als einzige wussten, wo auf diesen Regalen hinter ihm welcher Film war und was. Das war alles sehr unspektakulär. Es war geradezu Also da würde sich jeder Filmhochschüler heute irgendwie sagen, nee, so kann ich nicht arbeiten. Damit hat er das alles gemacht mit einer ganz kleinen, verschworenen Gemeinschaft von Menschen, die mit ihm gearbeitet haben. Er hat sich keine großen Studios gemietet, keine großen Sets gehabt, nicht die modernste Technik. Er hat sie nur beliefert, also KI, alles sofort, aber nie irgendwie da groß eine Show gemacht. Heute jemand, der ein bisschen Erfolg im Fernsehen hat, geht als nächstes in die Olympiahalle. Er hat Zeit seines Lebens Kairos-Film in derselben Wohnung in der Elisabethstraße gehabt.
Wir haben jetzt noch knapp 3 Minuten. Wollen wir vielleicht versuchen, ein kleines Fazit zu ziehen, unterm Doppelstrich. Ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, nach dem Tod von Jürgen Habermas in der vergangenen Woche, jetzt Alexander Kluge, es heißt, die alte Bundesrepublik geht endgültig zu Ende. Aber die Frage ist mir eigentlich viel zu langweilig. Ich möchte eigentlich was anderes fragen, was viele Menschen gerade bewegt. Wir erleben ja gerade so eine Art neuen Kulturkampf in Deutschland. Im Zentrum steht Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Die Frage, wann, wie, wo, welchem Ausmaß sollen Kultur, seine Einrichtungen gefördert werden? Ne? Herr Suchsland, wir hatten es vorhin von der Filmförderung, die maßgeblich von Alexander Kluge in der heutigen Form ins Leben berufen wurde. Wie hätte er diese Frage beantwortet? Jetzt könnte man eine Stunde drüber reden, aber ich möchte gern von Ihnen allen einen kurzen Satz zum Ende hören dazu.
Naja, ich glaube, für Wolfram Weimer hat er sich nicht besonders interessiert. Solche Leute kommen und gehen. Und ich denke, dass Kluge schon sich natürlich, der ist ein Patriot der Kunst gewesen. Der Begriff des Patriotismus ist für ihn auch als Gegenbegriff zum Nationalismus wichtig gewesen. Er ist ein Patriot der Kunst gewesen, der Freiheit des künstlerischen auch Schaffens, der Neugier, des Erfindens. Und es ging darum, natürlich diese Freiheit so weit wie möglich zu erhalten und die Freiheit zum Experiment auch zu ermutigen. Also ihm ging es natürlich darum, den Möglichkeitssinn zu erhalten des Künstlerischen. Kann man gar nicht anders sagen.
Frau Radisch?
Ja, natürlich, Freiheitsräume, also undenkbar, Buchhandlungen nicht zu fördern oder Festivals nicht mehr haben zu wollen. Undenkbar, immer in die Konfrontation zu gehen, in die Vielfalt zu gehen und nicht Einfalt herzustellen, ganz klar. Und Freiheit,
Freiheit. Zusammenarbeit.
Kurzes Schlusswort von Ihnen, Herr Ammer.
Ich glaube, ihm ging es schon immer um, also sowas wie Herr Weimar, das wäre ihm nicht einen Gedanken nötig gewesen, den hätte man vielleicht irgendwie gar nichts. Es geht irgendwie, was Cicero dann und dann irgendwie vielleicht gedacht haben könnte, wäre etwas, was das ganze Leben von Herrn Weimar schon unnötig macht. Und darüber konnte er wirklich ohne dass man wissen musste, wer Cicero war. Er hatte einfach irgendetwas in den Raum gestellt. Manchmal hat er es auch einfach behauptet. Der hätte das und das gesagt, das Orchester hätte bla bla bla. Und er konnte daraus Funken schlagen. Funken, die irgendwie dann die Leute, die es hören wollten, die es verstehen wollten, irgendwie zu ihrem Feuer machen konnten.
Und wer weiß, vielleicht war es wirklich nur erfunden. Das wusste man ja auch oft nicht.
Nein, meistens war es erfunden.
Der Vielbegabte zum Tod von Alexander Kluge, das war das Thema heute im Forum. Und es haben diskutiert die Literaturkritikerin Iris Radisch, der Hörspielautor und Regisseur Andreas Ammer und der Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.